Das Wort Gottes für diesen Sonntag hören wir aus dem Propheten Daniel aus dem 7. Kapitel und wir lesen die Verse 15 bis 28. Ich, Daniel, war entsetzt und dies Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden's immer und ewig besitzen. Danach hätte ich gerne Genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb, und über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem 3 ausfielen, und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war, und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden. Eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreich und dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Denn allmächtiger Gott und Vater in Jesus Christus, wir wollen in deiner Gegenwart stehen und wir haben das dir zugesungen und das ist unsere ganz feste Überzeugung, dich selbst hier in unserer Mitte haben zu dürfen. Was für ein Vorrecht, was für eine Ehre, was für ein ganz besonderes Geschenk. Dich, den Allmächtigen, beten wir an, den, der nicht nur alle Schöpfungsmacht hat, sondern auch alle Geschichtsmacht hat. Nicht in der Vergangenheit und in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. Alles, alles ruht in dir. Und du gibst uns heute schon durch dein prophetisches Wort Anteil an dem, was du dir vorgenommen hast zu tun. Staunend stehen wir heute da und sehen dich in deiner unglaublichen Verlässlichkeit und Treue und schauen aus auf das, was du dir vorgenommen hast, um deine Gedanken, deine Liebespläne zu deinem Ziel zu führen. Wir beten dich an. Gib uns dein Wort, das uns in Kopf und Herz erreicht und erfrischt und Klarheit schenkt, das Vertrauen stärkt und Hoffnung reifen lässt und mit dem wir die nächsten Tage und Schritte gehen können. Segne dazu Rainer Wörz, unserer Mitte. Gib ihm durch die Leitung deines Geistes dazu die Autorität. Wir befehlen dir unseren Gottesdienst hier an, für uns, die Erwachsenen. Und wir nehmen aber auch ganz bewusst unsere Kinder in ihren Kindergottesdienstgruppen mit hinein und bitten um das eine große Wunder, dass du, der Allmächtige, wirksam in unserer Mitte bist und Ehre, Anbetung und Vertrauen von uns bekommst. Wie gut haben wir es, dass wir nicht in der Mitte stehen, sondern du, der Alleinige. Wie gut haben wir es, dir zusingen zu dürfen. Du, unser Gott, du bist gegenwärtig. Amen.
Manche sehen ja aktuell schon Offenbarung 13 heraufziehen, eine antichristliche Diktatur mit Mahlzeichen, einen totalen Überwachungsstaat. Aber meines Erachtens sind wir noch gar nicht so weit. Natürlich, dieses weltweite Agieren, die zunehmenden technischen Möglichkeiten, die Explosion der digitalen Möglichkeiten, die Oligarchie des finanzdigitalen Komplexes, Gentechnologie, Hybride Mensch-Maschine, Mensch-Tier. All das wird mit dazu beitragen, dass das Schienennetz des kommenden antichristlichen Reiches weiter ausgebaut wird. Aber noch fährt der antichristliche Zug nicht. Noch größere Sorge macht mir allerdings derzeit die Unnüchternheit, die Aufgeregtheit, die Polyphonie von viel zu vielen Unberufenen, die zur Rechthaberei, Streiterei, Ablehnung und Spaltung in der Gemeinde führen. Die Liebe, so sagt es Jesus in seiner Endzeitrede, die Liebe wird erkalten. Es wird mit Schwertern des Mundes um sich geschlagen, als gäbe es keinen Respekt und Achtung mehr. Rechthaberei, Herabwürdigung haben ein unerträgliches Maß erreicht. In der Gesellschaft und in der Gemeinde. Und wenn du tausendmal Recht hättest, gibt das dir kein Recht, so lieblos auf Geschwister einzuschlagen. Gerade in einer unnüchternen, manchmal sogar panisch-hysterischen Zeit müssen wir ganz nüchtern, ganz eng an der Bibel bleiben. Insbesondere am prophetischen Wort. Und das wollen wir ja auch heute Morgen tun. Ein oder andere Mal sagen, was kann man mit so einem Text anfangen in einem Gottesdienst? Aber es geht ja gar nicht, wie durch die Lieder und auch durch das Gebet deutlich wurde, es geht ja gar nicht darum, dass wir auf unsere Kosten kommen, sondern dass der Herr in der Mitte steht und er setzt die Themen. Oder wollen Sie allen Ernstes sagen, Herr, Daniel 7 und andere Texte hättest du aus deiner Bibel ruhig auch weglassen können? Für die letzte Zeit ist das Erkalten der Liebe vorgesagt. Lieblosigkeit, und zwar der Agape-Liebe, also der göttlichen Liebe. Also hier ist insbesondere die Gemeinde angesprochen. Paulus mahnt, eure Gelindigkeit soll allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Genau das Gegenteil geschieht oft. Ein Knecht des Herrn soll aber nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig. Oft geschieht genau das Gegenteil. Also ist insbesondere für Älteste, für Verkündiger, für Lehrer der Gemeinde wichtig, nüchtern, sachlich zu bleiben in dieser aufgepeitschten, unruhigen Zeit, wo die Waschmaschine eine höhere Drehzahl angenommen hat. Aber wir sind ja noch längst nicht im Schleudergang und kommen jetzt schon durcheinander. Was ist erst, wenn wirklich einmal die richtigen massiven Dinge auch in unsere westliche Welt einbrechen werden? Also es ist nicht so notwendig für Hirten und für Lehrer als zur Nüchternheit, zur Einheit in Liebe zu mahnen. Von der ersten Gemeinde heißt es, und deswegen war ihr Zeugnis auch so durchschlagskräftig, sie waren ein Herz und eine Seele. Jesus betet, dass sie eins seien, das die Welt erkennt. Das heißt nicht, dass man eine Meinung haben muss, aber dass man sich stehen lässt, dass man sich erträgt, dass man einander in Liebe begegnet, in Verständnis. Und das beinhaltet auch die Mäßigung, die Zucht des Geistes bei Worten und bei Aussagen. Gerade die Anonymität des Internets und mancher E-Mail verführt auch dazu, dass man hier eine Sprache benutzt, die eines Christen schlichtweg unwürdig ist. Mein Vater hatte in seiner Werkstatt ein Schild hängen, vor Inbetriebnahme des Mundwerks Verstand einschalten. Und es empfiehlt sich ganz generell, wie sagte jemand, bei den Juristen ist es so, im Reden formt sich der Gedanke, ja, also im Fluss. Aber für uns Christen ist wichtig, vor Inbetriebnahme des Mundwerks Geist Gottes hinzuziehen. Und da wird man manches nicht sagen. Ich habe schon zu manchen gesagt, würdest du dasselbe zu diesem Menschen sagen, wenn er vor dir stünde und Jesus stünde daneben? Aus Gedanken werden Wörter, aus Wörter werden Taten. Glauben wir nicht, dass das unser Innenleben, unser geistliches Leben, unseren inneren Mindset, also die gedanklich-geistliche Ausrichtung, geistige Ausrichtung unverändert lässt, wenn wir so miteinander umgehen, wenn wir so denken. Ich habe von einem sehr geschätzten Pastor noch 2, 3 Sätze zu diesem Thema mitgebracht. Er schreibt zu: Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Römer 15. Eine einträchtige Gesinnung bedeutet in meinen Augen nicht Gleichschaltung. Es geht nicht darum, in allen Dingen immer der gleichen Meinung zu sein. Aber es geht darum, nicht respektlos über andere zu reden und auf Mitchristen herabzuschauen, sondern ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Jesus Christus hat sich für uns alle hingegeben. Wie können wir dann abfällig übereinander reden oder denken? Im Wort steht nicht, hochgelobt sei meine Meinung, sondern hochgelobt sei Gott. Wie kannst du den verachten, den Gott geschaffen hat? Wie kannst du den verachten, für den Christus gestorben ist? Das ist schon eine grundsätzliche Frage und das macht mir große Sorge, dass hier schon bei den kleinsten Stürmen, viel mehr ist es ja nicht, bei den kleinsten Stürmen die Gemeinde auseinanderdividiert wird. Und da hat man vielleicht, also von Sieg will ich ja gar nicht reden, eigentlich ist ja geistlich eine Niederlage, da hat man vielleicht recht und hat einen kleinen Sieg, aber verliert die viel wichtigere Schlacht um die Einheit und die Liebe untereinander. Und merkt es gar nicht. Also ich habe gesagt, man soll, oder das Wort sagt es, lehrfähig, nüchtern bleiben. Und das wollen wir jetzt auch mit diesem Text tun. Wir haben ja schon die dritte Einheit, und es wird noch eine vierte kommen über diesen Text, über die Zeiten der Nationen. Und das ist schon faszinierend, wie Gott über Jahrtausende die Geschichte vorhersagt. Mir ist keinerlei Parallele in irgendeiner Form, in irgendeiner Religion bekannt, die so exakt in hundertfacher Weise davon spricht, was in der Zukunft sein wird und das dann auch tatsächlich so eingetreten ist, beziehungsweise noch eintreten wird. Die Zeiten der Nationen, ja. Die Nationen werden Jerusalem zertreten und dann kommt der, der Israel erlösen wird, dann kommt der, der das Reich aufrichten wird. Und so haben wir uns im ersten Teil beschäftigt mit dem Kommen des Menschensohnes und seiner ewigen Herrschaft. Das ist eigentlich das Zentrum. Wenn wir heute sehr viel über das antichristliche Reich sprechen, dann müssen wir eigentlich sagen, der Schwerpunkt liegt, Gott siegt. Das ist das Entscheidende. Ja? Aber natürlich zur Wahrheit gehört auch, vorher wird es ziemlich heftig. Muss man einfach sagen. Mal einfach sagen, sonst kommt man völlig durcheinander. Wir haben über die Schechina gesprochen und wir werden in 14 Tagen über das kleine Horn, den Antichristen, selber sprechen. Ich habe Ihnen noch einmal das Bild mitgebracht, das müssten Sie auf Ihrem Programmheft, auf Ihrem Programmblatt oder Textblatt, wie immer man das nennen will, haben. Wir sehen zunächst einmal hier so dieses, ich habe Ihnen das bei Daniel 2 schon gezeigt und das will ich jetzt auch gar nicht lang mehr ausführen, diesen, man nennt ihn den Colosseus Monarchicus oder Monarchius Statua Danielis. Also das ist deswegen so interessant, Sie können das jetzt nicht lesen, also da müssen Sie jetzt nicht gleich sagen, ich muss dringend morgen zum Augenarzt. Also das, also gut, vielleicht, wenn Sie ganz gute Augen haben, ja. Also das ist der Versuch der Darstellung von Daniel 2 und Daniel 7 in grafischer Weise. Und das Erstaunliche ist, dass diese Gedanken Jahrtausende alt sind und auch dieses Bild aus dem Mittelalter eben schon vieles davon aufgreift. Und man sieht auch, dass es eine gewisse Kontinuität in der Auslegung gibt. Ich habe Ihnen ja dann noch unten die 10, Sie werden das gleich besser verstehen, mitgebracht, wo beim großen 10 Germania steht, dann Hispania, Italia, Anglia und Gallia, also England und Frankreich. Also die 10 werden mit europäischen Staaten identifiziert. Dann das andere Standbild, das Ihnen wahrscheinlich noch bekannter vorkommen wird, das Standbild in Nebukadnezars Traum und die Vision Daniels, Daniel 2 und 7. Und da haben wir ja diese Zeiten der Nationen vom Ausgangspunkt oben beim goldenen Haupt, das Babylon, den König Nebukadnezar darstellt, bis zum 10 ist Zeiten der Nationen. Jerusalem wird zertreten werden. Das ist jetzt also 2500 Jahre schon. Und dann kommt der Stein, der alles zermalmen wird, alle Weltreiche, alle menschlichen Anstrengungen. Und dann kommt das Reich Gottes. Also dieses Standbild von oben nach unten und im Verlauf der Raubtiere vom Löwen zu diesem vierten Tier, zu diesen 10 Hörnern, das sind die Zeiten der Nationen. Und wenn man sagt, ja, wo sind wir denn da jetzt? Da müssen wir sagen, natürlich das goldene Haupt, das neubabylonische Weltreich ist schon vorbei, das medopersische Reich ist schon vorbei, das griechische Weltreich ist schon vorbei, das antike römische Reich ist schon vorbei. Wir sind jetzt in Ost- und Westrom, aber schon an den Füßen, in einer Ton-Eisen-Mischung und kurz vor den 10-10, denn die 10-10 stellen das antichristliche Weltreich dar, das dem Kommen Jesu Christi unmittelbar vorausgeht. Und das ist das Interessante, dass dieses Thema genau der 10-10, der 10 Hörner, aufgegriffen wird, auch in der Offenbarung und dann weitergeführt wird. Also das Interessante ist, Daniel kriegt gesagt, hör mal her, Daniel, gehen noch viel Wasser den Jordan herunter, bis der Messias kommt, bis das Reich kommt, bis Israel in seiner heilsgeschichtlich vorgesehenen priesterlichen Stellung unter den Völkern ist. Und es werden 4 Weltreiche sein. Babylonisches, Medo-Persisches, Griechisches, Römisches. Und deswegen haben die Juden auch zur Zeit der Römer gedacht, jetzt muss der Messias kommen. Und er kam auch, aber er kommt eben zweimal. Beim ersten Mal hat er die Erlösung bewirkt. Und jetzt das Geheimnis ist, dass dieses vierte Reich sich hinzieht, in die Länge zieht. Das römische Reich der Antike ist vergangen, aber im Verborgenen haben wir Ost- und Westrom, übrigens auch bei den Kirchen, orthodoxe Ostkirche, katholisch, protestantisch, Westkirche. Und dann kommt es in die Zehen, dann kommt es in die Füße und dann in die Zehen. Also wir sind, wenn man da einen Strich machen wollte, sind wir da irgendwo jetzt bei den Füßen, kurz vor dem Kommen von Reich 4c, 4 Reich, aber das vierte hat eben 3 Erscheinungsformen. Da können wir dann das Bild wieder wegnehmen und wir schauen mal in die Offenbarung und da finden wir auch diese 3 Phasen. Das Tier ist, Tier, das ist also Sprache, das ist der innere Charakter. Das ist ja, das kennen wir auch, wenn man sagt, du bist ja, das ist ja ein Schwein. Da meint ja kein Mensch, dass er wirklich ein Schwein ist, ne? Sondern das ist sein Verhaltensweise. Und die Bibel kennt solche Sprachweisen auch, sagt, das ist ja tierisch, das ist ja raubtierhaft. Kann ganz friedlich, human, tolerant sein. Wir werden das sehen, dass die erste Phase des Antichristen, das ist ein unheimlich gewinnender, sympathischer, medial unheimlich begabter Mann sein. Die Massen werden ihm zujubeln, da ist kein Zwang und nichts. Aber dann ändert sich das schlagartig und es wird eine Diktatur, wie sie die Welt noch nie gesehen haben. Also Tier ist ein Bild fürs letzte Weltreich, aber auch für den letzten Weltherrscher. Und von ihm heißt es, und da haben wir wieder die 3 Phasen, das Tier ist gewesen, ist jetzt nicht, weil es ist im Verborgenen und es wird wieder aus dem Abgrund aufsteigen. Ist wieder da. Das ist ein Wunder. Der von mir sehr geschätzte Bibelausleger Roger Libby schreibt, gemäß der Offenbarung wird das römische Weltreich wieder erstehen. Das heißt, die westlichen Mächte werden sich zusammenschließen. Das sogenannte jüdisch-christliche Abendland. Die Führung, man müsste ergänzen, am Ende wird in der Hand eines Diktators liegen. Und ich habe mir dieser Tage mal ein bisschen etwas über den World Economic Forum, also in Davos, angeschaut, Klaus Schwab. Und da wird sehr viel davon gesprochen, Menschen guten Willens. Das erinnerte mich sofort an einen früheren Papst beim konziliaren Prozess, wo alle Menschen einbezogen werden, so einen guten Willens. Also ich will das jetzt zunächst mal gar nicht negativ sagen, das gilt auch für Davos nicht, sondern da ist die Anstrengung sozusagen, eine gute und gerechte Welt zu bauen, in dem wir alle an einem Strang ziehen. Mit Respekt, Achtung, keiner darf sagen, er hat die absolute Wahrheit, man lässt alles stehen. Dazu gehören dann aber gewisse Dinge, die wir als Christen wie zum Beispiel Geschlechtervielfalt gar nicht mittragen können, ja, und andere Dinge, die werden dann einfach mit drin sein. Aber es ist zunächst einmal einfach Menschen guten Willens. Das Heil liegt in einer weltweiten Zusammenarbeit. Das Heil liegt in einer supranationalen Denkweise, in einem kosmopolitischen Denken. Die Zeit ist vorbei, dass man national, regional, national denken kann. Wir müssen alle, wir sind alle in einem Boot, wir sind alle in einem Dorf und wir müssen alle zusammenhalten. Ich muss mal sagen, ist eigentlich natürlich leuchtet ein, oder? Das Problem bei diesem ganzen Gedanken, und das ist das Hauptproblem bei diesen menschlichen Anstrengungen, es ist alles ohne Gott letztendlich. Es ist wie beim Marxismus, das Paradies auf Erden. Auch Adolf Hitler war ja Sozialist, wir werden das in 14 Tagen sehen, und da haben wir auch diesen Traum von einem tausendjährigen Reich, aber ohne Gott, beziehungsweise von einem anderen Gott, den Gott der Vorsehung, wer ihn nannte. Also das wird sehr spannend werden, und wir sehen, die ganzen Einigungsbestrebungen, insbesondere in Europa, haben einen realen Hintergrund und deuten auch, neben vielen anderen Kennzeichen, darauf hin, wir sind am Ende der Tage. Wie lange die noch gehen, weiß ich nicht, aber der Herr steht vor der Tür. Und wie gesagt, dann heißt, streitet und kloppt euch möglichst, bis der Herr kommt. Und nun wird von diesem letzten Reich gesagt, dass es 10 Hörner hat. Die Offenbarung ergänzt dann, es sind 7 Häupter. Und da merken wir, wie die Bibel tickt und wie die Bibel arbeitet und wie Gott inspiriert. Er gibt in der Regel nicht alles an einer Stelle, sondern er ergänzt, er kumulativ. Man muss die Zusammenhänge kennen und sieht dann, da wird der Aspekt beleuchtet, da kommt das dazu. Und so sagt uns hier in diesem Zusammenhang Daniel, dieses letzte Reich wird 10 Zehen haben, also ein Zehnerstaat, ja, ein Zehnerbündnis. Und dann sagt die Offenbarung, und es hat 7 Häupter, die offensichtlich hintereinander kommen. Und einer davon, der Entscheidende, das wird der Antichrist sein. Er scheint aber auch zunächst einer der 10 Unterkönige zu sein, einer der Gouverneure, denn es heißt, dass er 3 erniedrigen wird und dann selbst die Herrschaft übernehmen wird. Also dieses letzte Weltreich, und da gibt es nun wirklich eine Verschwörung, eine Weltverschwörung, wirklich, in der unsichtbaren Welt. Da wird die eigentliche Suppe gekocht. Also man soll ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie der Teufel seine Hände reibt, wie dieses Spiel in den Gemeinden ihm gelingt, dieser Rechthaberei, diesen Spaltungen in der Welt, Panik, Hysterie, Unruhe, getrieben. Menschen, die Angst haben, machen Dinge, die man sonst nicht machen würde, stimmt's? Aber ganz am Ende, er bringt dieses letzte Weltreich, es heißt in Offenbarung 13, Vers 1, ich sah das Tier aus dem Meer steigen, es hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Also vor dem echten Paradies kommt das Falsche. Das ist schon mal eine Botschaft an sich. Erst kommt das Falsche, dann das Richtige. Also ist schon mal ein toller Schutz, wenn du sagst, also du gehst jetzt da entlang. Aber erst kommt etwas, es sieht so aus, als wärst du schon am Ziel. Da darfst du aber nicht reinfallen, nicht abbiegen, weitergehen. So, ist schon mal ganz wichtig. In der Offenbarung wird geschildert, dass es eine Art endzeitlicher Turmbau ist. Mach mit, sei dabei. Es ist ein ungeheurer gesellschaftlicher Druck. Die Medien trommeln. Zehnmal taucht hier ein Wort auf mit Wirken, Handeln, Vorwärtsgehen, Dynamik, Treiben, höchste Aktivität. Wir packen das, wir müssen. Es bleibt nicht viel Zeit. In dieser Dokumentation über den World Economic Forum, da war auch ganz stark, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, es gibt einen Klimawandel, aber das nimmt ja schon zum Teil religiöse Züge an, wie das da hier gehandelt wird. Und da habt ihr ganz stark, alles muss ich jetzt dem unterordnen und alles, wir haben nur noch, es ist eigentlich 2 nach 12, es ist nicht mehr 5 vor 12 und da muss jetzt alles tabula rasa und wer nicht mitzieht, den müssen wir eben wegschieben, beseitigen oder sonst was. Also da sehe ich zum Beispiel eine wesentlich größere Gefahr, auch was die Gender-Diktatur betrifft. Also höchste Aktivität, aber ohne Gott. Turmbau zu Babel, am Ende. Eisen bei den Füßen könnte für den hochgerüsteten Militarismus stehen, der Ton nach Wolfgang Jugel, das weiche und verweichlichende Wesen des kapitalistischen Luxus und einer innerlich zerbröckelnden hurerischen Demokratie. Also es kommt nicht so sehr, wenn man immer vom Römischen Reich 4C spricht, deswegen sagen auch angelsächsische Ausleger schon seit Jahrzehnten, habt mir Acht auf Europa. Und der Rumsfeld, der Donald, ja, mit dem W war der zusammen dran, George Bush und Donald Rumsfeld, ja. Old Europe, die kannst du vergessen, wir richten uns nach Osteuropa und Old Europe kannst du vergessen. Das stimmt biblisch nicht. Aber es muss nicht genau die Grenzen des antiken Römischen Reiches umfassen. Es kommt vielmehr auf die Kultur- und Rechtstradition an, also das Basieren des Denkens auf diesem römischen Gedanken, und das haben wir nun mal im jüdisch-christlichen Abendland. Nun, Daniel beleuchtet mehr das Tiersystem, die Johannes-Offenbarung hingegen mehr den Mann an der Spitze. Dann haben wir natürlich, müssen ein bisschen im Schweinsgalopp durchgehen, das tut mir leid, aber Sie können ja zum Beispiel über das Standbild Vorträge nachhören oder auch andere gute Auslegungen finden. Also man kann sich ja näher damit beschäftigen. Ich finde es unheimlich faszinierend, wie die Bibel vor Jahrtausenden unsere Zeit und das, wo wir hingehen, so von der inneren Charakter und Struktur so treffend kennzeichnet und so exakt vorhersagt. Das stärkt den Glauben. Und jetzt sagt die Bibel, aufs Engste verbunden mit dem letzten Weltreich ist eine Hure Babylon. Hure, die Perversion der Mutter des Lebens, also die Schützerin und der Hort der Wärme, der Geborgenheit wird zur Perversion, denn sie hegt und pflegt überhaupt nicht mehr, sondern sie mordet. Eine Hure. Hure Babylon, Zentrum der internationalen Weltgemeinschaft, Weltmittelpunkt, die wie die Spinne im Netz die ganze Erde mit ihrem finanzdigitalen Netz überzogen hat. So ist es heute schon. Sehen Sie doch einmal das verzweifelte Ringen der Nationalstaaten gegen diese großen internationalen Konzerne. Also es gibt ja Dinge, da denkst du, ich bin in der Wiederholungsschleife gelandet. Jede neue Regierung, also nicht nur in Deutschland, hat ja immer, also bei uns wird ja das digitale Netz, das wird ja schon 1000 Jahre auf Vordermann gebracht und die Straßen und die Schulen, gell? Man, also ich sage immer, warum habt ihr das nicht gemacht? Aber ja gut, okay, das ist jetzt meine Meinung. Und da spielt eben immer auch eine Rolle, dass man diese großen internationalen Konzerne doch international irgendwie besteuern muss, dass die nicht in Irland, in Niederlande, in Luxemburg oder Bahamas oder so, wo sie, und nie kriegen sie die so richtig in den Griff. Und man hat den Eindruck, die Entwicklung ist so exponentiell in diesem finanzdigitalen Komplex, dass die gar nicht nachkommen. Die kommen überhaupt nicht nach. So dass man schon fragen kann, ja, wer bestimmt jetzt eigentlich letztendlich? Ein Netz, dem sich keiner mehr entziehen kann und keiner entziehen können wird. Ein weltweites System, aber auch ein religiöses, spirituelles, okkultes Zentrum, eine Megalopolis, eine Riesenstadt, gleichzeitig System- und Welthauptstadt. Ihre Dämonie, ihr religiöser Eifer lässt sie unmenschlich, unbarmherzig werden. Ihr ganzes Wesen ist verfinstert. Aber natürlich alles zugekleistert mit Humanität und Toleranz und Menschenrechten und Frauenrechten und Tierrechten und Kinderrechten und Umweltrechten. Es gab ja noch nie so viele Rechte, aber noch nie so eine größere Diskrepanz. Man kann sagen, ja, früher, das waren doch schreckliche Menschen, die waren nicht so aufgeklärt wie wir. Die haben sogar, stellen Sie mal vor, die haben sogar Kinder dem Moloch geopfert. Unglaublich, oder? Na, da sind wir aber weit drüber weg. Stimmt gar nicht. Allein in Deutschland 100.000 Kinder, die abgesaugt, zerstückelt, vergiftet, sonst was werden. Im Mutterleib. Wenn das keine Perversion ist, weltweit Millionen. Man muss schon mal die Augen auch aufmachen. Das ist die Realität dieser hochgepriesenen Zeit. Und wenn dann zu bestimmten Ideologien, die immer mehr Raum greifen, gerade im jüdisch-christlichen Abendland, eben auch die totale Freigabe der Abtreibung gehört, dann muss man sagen, wo sind wir eigentlich gelandet? bis in 8., 9. Monat. Also es ist unmenschlich, unbarmherzig, aber natürlich alles schön getüncht. Und diese Hure Babylon steht in engster Verbindung mit dem letzten Weltreich und sie ist zunächst die Herrin der Macht und verzaubert mit ihrem Rausch und Hurenwesen. Es heißt, mit der die Könige auf Erden Hurerei, also intime Verhältnisse, Leistung, Gegenleistung getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sie sind unnüchtern, psoffen, betrunken, taumelnd geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Das ist unsere Zeit. Und das wird noch viel mehr kommen. Diese ganze Unnüchternheit, diese Hysterie, ich sage mal Waschmaschine. Der Schleudergang kommt, da kommt alles von oben nach unten, von links nach rechts, alles durcheinander. Da blickt keiner mehr durch, außer die das Licht der Wahrheit Jesus Christus festhalten und im Herzen haben. Nun, man kann gut leben, Kaufleute, Manager werden von ihrer Üppigkeit, ihrem Luxus reich. Die Hure hat Macht, Geld, Einfluss, beherrscht die Medien. Wer mit ihr kooperiert, sich auf das System einstellt, kann gut leben, hat Vorteile. Das ist ja Hurenverhältnis. Ich gebe dir was und ich bekomme etwas. Na, aber dafür musst du akzeptieren, dass. Und dieser Tauschhandel, in den wird man versuchen, auch die glaubende Gemeinde einzubeziehen, indem sie Dinge, zum Beispiel Ehe- und Familienbild und andere Sachen, ich sage mal nicht mehr biblisch traditionell aus Sicht der Welt, verkündigt, vertritt, sondern eben das Moderne, das Aufgeklärte. Also wenn ihr hier noch mitmischen wollt, wenn ihr noch gemeinnützig sein wollt, am Ende sogar, ja, wenn ihr euch überhaupt noch versammeln wollt, dann müsst ihr, also ein Mindeststandard muss schon sein. Und ihr könnt auch nicht behaupten, dass ihr den alleinen wahrhaften Gott in Christus alleine erkannt habt. Jede Religion hat Licht und Wahrheit. Bis dieser Tage, und deswegen bin ich euch so dankbar für die Liedwahl, so groß geworden, Gott ist groß, das Psalm 70, Vers 5, ich habe es schon in unserem Winter-Kurzbibelschule gesagt, dass das Bekenntnis, das im Hebräischen so betont, Gott ist groß. Und da fiel mir gleich ein, dass es doch eine Religion gibt, die von Türmen, die wir Minarette nennen, rufen lässt, Gott ist größer. Hallo Akbar, Gott ist größer, das ist ein Kampfruf. Na, da werden die Fetzen noch fliegen. Da werden die Fetzen noch fliegen. Und dann, mal von der Auseinandersetzung abgesehen, aber dann das alles umfassende Wollen des Cäsars und des letzten Weltreiches kommt alle in meine Arme. Aber Mindeststandards müssen sein. Wer da nicht mitmacht, wer dazu nicht Ja sagt, wer das nicht unterschreibt, der ist draußen. Der ist verachtungswürdig. Den muss man eigentlich, wisst ihr was? Den muss man eigentlich wegsperren. Und die Kinder müssen wir ihm auch wegnehmen. Und Lehrer kann auch nicht werden. Und Staatsanwalt auch nicht. Und Richter auch nicht. Und Polizist auch nicht. Staatsfeinde. Wir meinen es ja gut. Du musst doch nur Ja sagen. Du musst doch nur Ja sagen. Kannst doch deinen Glauben behalten. Aber diesen Kompromiss musst du eingehen. Das ist das Hurenwesen, das dann immer mehr auch in Gewalt kommt. Otto Michel sagt zu dieser Hure, Gottfremde Üppigkeit und weltliche Lust, und Gerhard Meyer, sie ist die oberste Göttin des Götzendienstes und aller sexuellen Schrankenlosigkeit. Und die Schamlosigkeit ist ja mit Händen zu greifen. Ich meine, ich bin ja alles andere als Brüde. Aber das ist ja, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr, oder? Gucken Sie mal nur so einen alten Film noch von den 50er, 60er Jahren. Wenn da die zwei sich geküsst haben, wurde ausgeblendet. Da geht's heute erst los. Da kommt dann 10 Minuten, was jetzt sonst noch alles passiert. Aber es ist eine furchtbare Zeit. Eine schwierige Zeit. Eine Zeit, wo man leicht die Orientierung verliert. Eine Zeit, in der Risse und Spaltungen auftreten. Eine Zeit, wo man sogar am Glauben irre werden kann. Aber eben auch auf der anderen Seite eine unheimlich verlockende Zeit. Also da ist echt was geboten, menschlich gesehen. Da ist echt was los. Das ist faszinierend. Und man kann sich fragen, wie ist die Welt nur dahin gekommen? Ja, es ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist eine lange, lange Entwicklung, weg von Gott. Und die Bibel sagt an vielen Stellen, wo man Gott zur Tür hinausweist, da steigen alle möglichen Kräfte und Mächte zum Fenster herein. Und so sieht es aus in unserem Haus. Das gilt persönlich und es gilt für die Gesellschaft und es gilt für die Welt. Also die Faszination und die Verführungskraft ist so stark, dass die Bibel davor warnt. Mehrfach, zigfach. Verführung ist gefährlicher als Verfolgung und geht zumindest bei uns der Verfolgung voraus. Ich sage einmal, manchmal kommt mir die Gemeinde jetzt schon weit wund vor, bitte richtig verstehen. Ja? Aber wenn jetzt noch ein Sturm kommt, dann fegt sowieso zwei Drittel schon mal weg, weil die eh schon so wackelig sind. Und ich weiß immer noch nicht, auf der einen Seite ist man so dankbar, dass Gott natürlich die Möglichkeiten des Internets schenkt, ist doch wunderbar. Ich kenne Leute, die sind völlig abgehängt und sonst wo, die können, oder all das gesundheitsbedingt, wie auch immer, oder vielleicht in der Gemeinde werden so Dinge gar nicht behandelt, die haben jetzt Zugang. Aber auf der anderen Seite beschleicht mich so ein bisschen die Sorge, dass das zu einer Unverbindlichkeit führt, zu einem Hopping, zu einem, ich nehme mir nur die Rosinen, die ich gern aus dem Kuchen pflücken möchte, und keiner Verbindlichkeit mehr. Eine große Faszination. Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, warnt Jesus in Lukas 21. Und in Matthäus 13 spricht er vom Betrug des Reichtums, die einen Glauben fruchtleer werden lässt. Und das Problem ist aber, und damit kommen wir zur Schlussgerade, man merkt es ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, jeder bringt immer das Beispiel von dem Frosch im Topf. Hat das eigentlich schon mal einer ausprobiert? Nee, darf man ja, ist ja Tierquälerei. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das sind so tradierte Beispiele. Gell, Norbert, hast bestimmt auch schon ein paar Mal erzählt. Der Frosch im Topf, der sitzt im Wasser, sagt, Quark, mir ist gut. Und dann wird er langsam erwärmt und angeblich, ich habe es nie ausprobiert, merkt er das nicht, bis er da brutzelt ist, ne? Verbrüht. Aber wenn man auf einmal in heißes Wasser hüpft, er raus, ja. Okay, ob so ist, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls der Prozess. Merken wir noch eigentlich, auf was für einem Trip wir sind? Was uns bewegt? Was ist eigentlich in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserem geistlichen Leben? Was bewegt uns eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Es geht hier gar nicht um Moral. Es geht um eine grundsätzliche Ausrichtung und die Gefahr, das Eigentliche zu verfehlen. Und das ist am Schluss besonders groß, die Gefahr, weil die Verführung besonders faszinierend und gewinnend ist. Laodicea, wenn man die gefragt hätte, ist bei euch alles in Ordnung? Oh, Freundchen, komm mal zu uns. Bei uns kommt sogar der Oberbürgermeister. Regelmäßig. Wir haben Konzerte. Wir sind wer. Kultur, sind Stadt anerkannt. Gemeinde platzt aus allen Nähten. Und hast du unseren Versammlungssaal gesehen? Da fallen dir die Ohren ab, wie schön der ist. Nichts dagegen, dass der Oberbürgermeister in die Versammlung kommt. Nichts gegen ein Konzert, nichts gegen einen schönen Versammlungssaal. Aber da ist was verschoben worden. Die haben den Inhalt verloren. Aber worauf will ich hinaus? Laodicea, die haben es selber nicht gemerkt. Und der Herr sagt, merkst du eigentlich nicht, was? Bist du eigentlich blind, nackt, bloß? Ich rate dir, kaufe Augensalbe. Und ich denke, das ist ein wichtiges Gebet für uns persönlich und für jede Gemeinde. Wir, Herr, wo stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich? Man muss sich nicht ängstlich jeden Tag den Puls fassen. Man muss nicht immer in der Vergangenheit, das ist Quatsch, das will der Geist Gottes nicht. Aber immer wieder mal zum TÜV zu gehen, das Schiff immer wieder mal aufs Dock zu legen, immer wieder mal innezuhalten und zu sagen, was ist eigentlich, wo stehe ich eigentlich, auf was für einem Trip bin ich eigentlich unterwegs, wie läuft eigentlich mein Tag ab, wie läuft meine Woche ab, wie läuft mein Leben ab, was bewegt mich eigentlich, warum wache ich morgens auf und überlege als erstes, wie hat sich wohl die Börse entwickelt? Der Mammonsgeist spielt schon eine Rolle. Heinrich Langenberg sagt, dass die unersättliche Habsucht, das mehr haben wollen, das ist die wörtliche Übersetzung von Habsucht. Mehr, da kann man sehr wenig haben, aber gierig sein, man kann sehr viel haben und aber zufrieden sein, aber natürlich auch umgekehrt. Was ist das? Unser gesamtes Wirtschaftssystem ist Wachstum. Immer mehr, immer höher, immer schneller. Ich bin kein Kommunist, keine Angst. Aber das ist doch krank, das ist doch zutiefst krank. Das Nächste muss einen Schritt drüber sein. Dr. Paul Müller, viele kennen vielleicht noch Bücher von ihm, vielleicht hat der ein oder andere erlebt, der Multiple Sklerose hatte und im Rollstuhl dann saß. Er sagte, ein Christ tut gut daran, eine Stufe unter seinen Möglichkeiten zu bleiben. Eine Stufe, also das ist jetzt ein bisschen blöd, ein typisches Männerbeispiel, du könntest ein A6 Audi fahren, kaufst dir aber ein A4. Das ist zu schlicht, gell? Von mir kauf auch ein A6, ich meine, es geht um die innere Haltung. Ja? Will ich wie die Hure Babylon was darstellen? Macht Glanz in dieser Welt. Geht's mir darum, will ich in dieser Welt zufrieden sein? Will ich Spaß, Genügsamkeit haben, aus dieser Welt und Gott dabei vergessen? Oder geht mir es um andere Dinge? Nun, was entreißt jetzt vom Sog dieses babylonisch-antichristlichen Strudels? Was bricht die Faszination des vollen lebensversprechenden Geistes? Was bricht den betrügerischen Glanz der Schlange? Es ist das Gegenteil von dem, was Adam und Eva gemacht haben. Die sind ja auch auf den ersten Werbefilm in der Geschichte reingefallen. Es war eigentlich kein Film, es war eine Realdarstellung. Die hatten, und zwar hat die Werbeagentur im Garten Eden einen Eyecatcher eingesetzt. Wissen Sie, was ein Eyecatcher ist? Ein Eyecatcher ist, wo man wörtlich das Auge fängt. Das heißt, es ist die halbnackte Frau, die ums Auto, das beworben werden soll, herumklettert. Das ist der tolle Mann mit den strahlend weißen Zähnen, der natürlich die Oralzahnbürste von XYZ benutzt und so. Das ist der Eyecatcher. Dann die schnellen Bildfrequenzen, die Wechsel. Du kannst nicht weggucken. Sie glauben gar nicht, wie viel da Systematik ist. Eyecatcher. Und Gott hat es zugelassen, dass da auch ein Eyecatcher. Sie sah, die war fasziniert von der einen verbotenen Frucht. Was mag es wohl mit der auf sich haben? Und da sagt die Schlange, sei doch nicht blöd, die verheißt wirklich volles Leben. Da geh die Post ab, da wirst du sein wie Gott. Und sie sagt, komm, Gott hat Unrecht. Sie nahm und aß und gab ihrem Mann. Und das spielt sich tausendfach ab. Die Liebe wird verlassen und man folgt den Eyecatchern. Also, das Gegenstück ist der Blickwechsel nicht weg von Gott und auf das andere schauen, sondern zu Jesus hin. Hätte der Fisch rechtzeitig sich vom Köder abgewandt, wäre er nicht eine Beute des Anglers geworden. Hätte David nicht ständig weiter auf Batseba geschaut, wäre es nicht zum Ehebruch gekommen. Wir können nicht gegen dieses satanisch-weltlich-hurische System kämpfen. Wir sind dem Untergang geweiht. Unsere Nussschale wird die Stürme der Endzeit nicht überstehen. Aber es gibt ein riesiges Rettungsboot, eine Arche, die heißt Jesus. Und wenn die Verführung, die Anfechtung kommt, dann kann ich nicht kämpfen, dann kann ich nur zu dem mich wenden. Und ganz grundsätzlich, mit was beschäftige ich mich eigentlich? Ich kann das stärken, den Blick auf den Herrn, zum Beispiel heute Morgen im Gottesdienst, im Gebet, in der Versammlung, im Singen, im persönlichen Leben. Oder ich kann mich ständig mit anderen Dingen beschäftigen und das wird mich beherrschen, das merkt man doch. Mit was man sich ständig beschäftigt, das beherrscht einen. Ich will noch mal ganz kurz meine Samba-Turnschuhe erwähnen. 12 Jahre alt, Samba-Turnschuhe, 65 Mark, Spitzenklasse damals, das oberste Modell bei Adidas. Da würden die ja heute lachen, ne? Das war mein Traum. Ich war Samba vorne, Samba hinten. Und dann hatte ich sie. Stolz wie Pfannkuchen. Ich glaube, die ganze Halle hat nur auf meine Samba-Turnschuhe geguckt. Also so habe ich es mir eingebildet. Und man muss ja selber so, später schmunzelt man ja über sowas, ja, wie blöd man sein konnte. Aber man ist ja auf einer anderen Ebene manchmal immer noch so blöd. Das Lebensglück, also die eine, das, was kann Gott dagegen haben, wenn ich 20 Jahre verheiratet, jetzt habe ich aber die eine getroffen, das ist doch der Erfüllung aller Träume, da kann doch Gott nicht dagegen sein. Wenn ich jetzt hier mal kurz 5 gerade sein lasse, dann habe ich 1 Million mehr und dann kann ich doch auch, da könnte ich der La Höver spenden. Ja, also ehrlich gesagt, Gott will eigentlich den Betrug, weil da hat ja die Lahö auch was. Hin zu Jesus. Nur Jesus kann den Zauber brechen. Was ich anschaue, das beherrscht mich. Ist schon die Frage, wo blicke ich hin? Was treibe ich? Was mache ich? Und da hilft uns eben nur dieser Blickwechsel. Ich habe am Mittwochabend von Josef Müller berichtet. Rockefeller hat es erlebt. Ein russischer Offizier bei Wurmbrand hat es erlebt. Er hat Jesus kennengelernt. Er war der Ideologie des Kommunismus verfallen. Und er sagt, das gibt's gar nicht. Er hat gejubelt. Er ist gehüpft vor Freude, dass er auferstanden ist. Und Richard Wurmbrand erzählt dann oder schreibt dann über das Gebet, das sie gemeinsam gesprochen haben. Er kannte keine Gebete, keine frommen Phrasen. Sein Gebet bestand aus den Worten: O Gott, was bist du für ein guter Kerl? Wenn ich du wäre und du wärst ich, hätte ich dir nie deine Sünden vergeben. Aber du bist wirklich ein prima Kerl. Ich hab dich von ganzem Herzen lieb. Da stand der Himmel still. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns, das wünsche ich mir, dass wir dieser Verführungsmacht, diesem Strudel der Endzeit nicht erliegen, auch nicht selber kämpfen und dann doch unterliegen, sondern uns zu Jesus wenden. Denn er ist der Sieger. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns reinen Wein einschenkst, dass du uns Licht und Orientierung gibst und dass dein Licht auch das trügerische Licht, das Pseudolicht brechen kann, das wirklich Durchblick gibt, das wirklich Orientierung gibt. Und wenn wir dich gebraucht haben, wenn wir dich je gebraucht haben, dann jetzt. Es nimmt alles so zu. Und wir spüren, wie die Wogen höher werden. Und wir fürchten den Moment, wo die Wogen über uns zusammenschlagen. Aber du bist da. Du bist der Herr. Du hältst, du trägst. Du bist unser Zufluchtsort. Auf dich ist Verlass. Danke, dass du um uns besorgt bist. Danke, dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen. Danke, dass wir eine Zufluchtsburg haben und dort geborgen sind in dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.